Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Am Mikrofon für euch wie immer Markus Bersch aus Mönchengladbach und
Michael Janssen im schönen Köln.
Wunderbar. Ja, wie der Zufall so will, werden Mönchengladbach und Köln heute auch noch was miteinander zu tun bekommen. Wir sitzen hier nämlich am Samstag, am Wochenende, wie gewöhnlich. Ich nicht wie gewöhnlich im Büro, weil da heute ganz viel Krach ist. Da wird nebenan renoviert, aber ich hoffe, heute ist die Verbindung besser. Und zumindest bis jetzt in der Zeit vor der Aufnahme hatten wir keine Löcher wie beim letzten Mal, die uns so ein bisschen den Spaß verdorben haben. Ich habe beim Kontrollhören gehört der letzten Sendung, dass wir uns ein paar Mal gegenseitig übers Maul gefahren sind. Das lag nicht daran, dass wir nicht abwarten konnten, bis der andere fertig ist, sondern wir konnten uns einfach teilweise nicht hören. Das nochmal vielleicht kurz zur Erklärung dazu. Gut, springen wir rein. Feedback haben wir gekriegt zur letzten Sendung. Danke an Knut und Annika für die Themenvorschläge. Und unter den Themenvorschlägen war zum Beispiel das Thema Attribution, Cross-Device-Tracking als gemeinsamer Vorschlag und nochmal das Thema Analytics für Content-Portale. Die sind notiert auch für die kommenden Sendungen. Attribution hätten wir heute eigentlich theoretisch reinnehmen können, aber da ist uns der Mike mit seiner Sendung mit der Metrik dazwischen gegrätscht und hat eine schöne lange Sendung zum Thema Attribution gemacht. Die hat der Knut sich hoffentlich wahrscheinlich auch schon angehört. Insofern werden wir das ein bisschen nach hinten schieben. Vielleicht auch, wenn wir ein bisschen mehr zum Thema einheitliche Attribution in allen Google-Tools haben. Das wäre wahrscheinlich genau der Zeitpunkt.
Und dazu, das Cross-Device haben wir halt so ein bisschen drin im Ding des Monats. Aber da kommen wir dann ja später zu.
Genau, mehr wird ein bisschen weiter unten verraten, weil das Ding des Monats auch zu den Dingen gehört, die wir in unserem in unserem 4-Wochen-Rückblick haben. Und das hat uns dann so inspiriert, dass wir gesagt haben, das nehmen wir heute mal in die Sendung rein. Aber fangen wir mit den eher unspannenden Dingen an. Ein paar davon habe ich in die Shownotes gepackt. Das erste ist, dass Google Optimize jetzt auch auf Deutsch und 36 anderen Sprachen erhältlich ist. Falls sich bis jetzt jemand von der Sprache hat abhalten lassen, da noch nicht reinzuschauen, dann sollte das jetzt vielleicht mal tun. Ich halte es für relativ rund und gelungen. Ich meine, so wie viele Testing-Tools haben die alle so ihre Stärken und Schwächen, aber damit kann man mit Sicherheit auch schon arbeiten. Der nächste Punkt ist auch von mir, das ist das Data Studio Data Control, also ein neues Element, was ich im Google Data Studio benutzen kann, um Berichte zu bauen. Das klingt jetzt erstmal unspannend. Das Ding hat aber einen ziemlich großen Vorteil. Über dieses Data Control kann ich auswählen, welche Datenansicht in Google Analytics Basis für meinen Bericht sein soll, was natürlich auch nur dann sinnvoll ist, wenn ich Analytics-Daten in meinem Bericht drin habe. Aber da kann man dann wirklich sehr, sehr schnell mal von einer E-Commerce-Site auf die andere wechseln zum Beispiel, um sich da Übersichtsreports oder sowas anzuschauen. Und das ist auch sehr praktisch, wenn man Reports weitergibt, weil dann eben auch derjenige, der den bekommt, mit seinen eigenen Daten und seinen eigenen Datenansichten diesen Aufbau dann nutzen kann. Hast du es dir mal angeguckt?
Ja, ich habe es mir angeguckt und ich weiß noch nicht genau, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Also für mich ist das halt einfach wieder ein bisschen mehr komplizierter geworden für den Endnutzer. Weil er halt auswählen muss aus seinen mehreren Properties, wenn du aus seinen mehreren Datenansichten, wo er jetzt wirklich die Daten sehen möchte. Und das fand ich eigentlich schön, dass bisher das Data Studio einfach vorkonfektioniert werden konnte. Und dann konnten keine falschen Knöpfe mehr gedrückt werden.
Ja gut, kannst du ja immer noch, du musst das ja nicht benutzen.
Genau. Darum weiß ich noch nicht, ob ich diese Control gut finde oder nicht. Generell finde ich im Data Studio, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, dass man bei den meisten Google Analytics, Freigaben muss man immer jemanden mit einem Google-Konto angeben, wenn man eine Freigabe erteilen möchte. Beim Data Studio ist es so, dass du eine E-Mail rausschicken kannst an jemanden, der kein Konto hat und das sich dann mit dem Konto einloggt. Das finde ich bei normalen Freigaben sehr clever eigentlich, beim Data Studio.
Ja, stimmt, das weicht ein bisschen vom Rechts ab, aber das liegt ja auch daran, dass du Berichte auch mit Leuten teilen kannst, die eigentlich mit den Daten nichts zu tun haben.
Genau, aber sie müssen sich dann mit einem Google-Konto einloggen, wenn du genau. Beschränken möchtest.
Google-Konto muss her, ne? Aber eigentlich kein Zugriff halt auf das Konto oder die Datenansichten oder Properties.
Genau.
Ihren Daten da geteilt werden. Ja, dann ist ein Punkt, den könnten wir schon fast überspringen. Oder wir lassen jetzt die Katze aus dem Sack. Machen wir wahrscheinlich B. Es geht um das Thema Nutzer statt Session im Vordergrund bei Google Analytics. Es gibt eine neue Einstellung mit einem ja vermutlich richtungsweisenden Effekt in Google Analytics auf Property-Ebene. Einen Link dazu teilen wir, wie gesagt, im letzten 4 Wochen Rückblick und mehr dazu kommt dann gleich einfach in unserem Ding des Monats. Ich glaube, du bist
Genau.
dran.
Ja, der nächste Link-Tipp ist von Lunametrics. Das ist ein Blogpost, wo es darum geht, wie überhaupt Nutzer identifiziert werden. Auch da werden wir gleich noch mal kurz drauf eingehen im Ding des Monats. Dann passen wir die Links ganz gut zum Thema. Auf den Wunsch von Annika hin kommt der nächste Link in die Übersicht. Und zwar die Analytics Pros haben gezeigt, was man Content Provider eigentlich mit Analytics machen können. Wie die also Content messen können, sei es Videos oder Texte. Auch da ein schöner Artikel verlinkt in den Show Notes. Und dann ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hattest auch.
Ja, ich habe schon länger gesucht nach einem Ersatz für das leider nicht mehr funktionierende GA Copy and Paste. Ich weiß nicht, wer es kennt oder auch schon genutzt hat eine Zeit lang. Es war ein sehr, sehr praktisches Add-on für Google Chrome, wo ich aus beliebigen Konten und Datenansichten mir sowas wie Ziele oder auch Filter nehmen konnte, konnte die in die Zwischenablage, also in eine spezielle Zwischenablage kopieren und dann in einem beliebigen anderen Konto an der Stelle, wo ich es brauche, wieder einsetzen. Das Ding hat irgendwann aber aufgehört zu funktionieren und da blieb eigentlich nur noch sowas wie das über die Management-API zu machen, wenn man umfangreiche Verteilaktionen von Filtern oder Zielen hat. Und hier habe ich halt gefunden, ich weiß gar nicht, wie ich drüber gestolpert bin, aber es gibt einen Beitrag auf inor.com, wo ein besserer Weg zum Kopieren von Filtern über Accounts hinweg gezeigt wird und der basiert auf einer Google-Tabelle, wo die Daten runtergeladen werden, dann beliebig angepasst werden können. Und dann wieder hochgeladen werden können. Mich würde interessieren, ob es bei irgendjemandem funktioniert. Bei mir hat es nämlich leider nicht so funktioniert wie in dem Beitrag beschrieben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da zwischendurch irgendwas verkehrt gemacht habe. Weil das ist eine Aufgabe, die hat man eigentlich relativ häufig, wenn man mehr als eine Website zu betreuen hat. Und wie gesagt, das GA Copy and Paste ist leider weggefallen. Und wenn das hier wirklich ein Weg wäre, mit dem man das wieder machen kann, dann würde ich den ganz gerne gehen. Aber das ist hier sozusagen nicht nur ein Eintrag in den letzten 4 Wochen Rückblick, sondern auch ein kleiner Ruf um Hilfe. Also wer das sich vielleicht auch angeschaut hat und hat das zum Laufen gebracht, der darf uns gerne eine Mail schreiben.
Genau, du hattest mich ja auch gefragt per Facebook-Nachricht, wie ich das denn mache. Da hatte ich nicht drauf geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich da relativ viel zu tun hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich mache es halt relativ quick and dirty über die Konsole. Dass ich direkt über die Management-API gehe und so ein paar Befehle auf der Konsole abfeuere und dadurch die Sachen rüber kopiere. Also relativ automatisiert, ohne irgendwelche Cheats dazwischen, aber so, dass ich es nicht rausgeben kann, so schlecht programmiert, würde ich sagen. Aber vielleicht finden wir da mal einen Weg, dass wir es mal rauspacken können, weil das natürlich viel einfacher ist. Einfach hier einen Klick im Endeffekt und da einen Klick und dann Einstellung übernehmen und dann einfach rüber kopieren. Gerade wenn man beim Neueinrichten ist von Accounts, hilft es halt, wenn man die Filter rüber kopieren kann. Weil ich weiß nicht, wie viele Filter du in so einem Standard hast. Bei mir sind, ich glaube, 14 sind Standard und geht hoch je nach Projekt bis auf 20 Filter, die ich
Dann hast du
setze.
gewonnen. Ich glaube, ich bin irgendwo unter 10, aber so 8 werden es sein, die ich eigentlich fast überall brauche.
Ja, ich mache halt diese ganzen Kleinschreib-Filter, die ich gerade für UTM-Parameter nehme und halt dann nicht für die gesamte URL, weil das halt nicht immer geht, sondern die einzelnen Parameter einzeln kleinschreibe. Das wären halt schon ein paar mehr dann. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Nochmal von Luna Metrics und ganz oft gibt es Anleitungen im Netz, wo gesteht wird, wie man etwas misst, wie man das Scroll-Tracking einbaut, also implementiert, wie man die ausgehenden Links, das Messen einbaut. Und die Jungs von Luna Metric haben sich mal gedacht, wir schreiben mal was darüber, warum wir denn die Outbound-Links, also die ausgehenden Links messen und was wir damit machen. Unbedingt lesenswert. Und dann das letzte noch von der Michaela Lienhardt, die auch den Blogpost zu Nutzer statt Sessions gemacht hat. Da geht es darum, Related Products mit Enhanced E-Commerce, eine Einstellung, die ich von der Michaela beim letzten Measure Camp gesehen hatte im Vortrag. Das ist, dass man die ähnlichen Produkte im Analytics bei Enhanced E-Commerce aktiviert und dadurch halt über die API ziehen kann, welche Produkte zusammengekauft werden, in welcher Korrelation sie zusammengekauft werden. Es gibt keinen Standardbericht dafür. Und ich glaube, in den benutzerdefinierten Berichten kann man es auch nicht erstellen, aber die Michaela zeigt, wie man sich da, ich glaube, ein Sheet bauen kann, ein Google-Sheet, mit dem man die Daten rausholt und dann anzeigen kann. Und das auf jeden Fall ein Tipp für euch alle draußen, analyticskiste.blog unbedingt auf dem Radar behalten. Von der Michaela werden wir noch viel mehr lesen und hören, da bin ich mir sicher. So, und damit wären wir schon mit dem 4-Wochen-Rückblick durch.
Gut, dann steigen wir ein in das jetzt schon angekündigte Ding des Monats. Also das Thema benutzerdefiniertes Reporting in Google Analytics. Du hast noch dazu geschrieben, der Nutzer, das unbekannte Wesen, aus mir unbekannten Gründen. Aber da fangen wir vielleicht jetzt wirklich damit an, uns die Definition des Nutzers, oder ich glaube, das Ding, haben wir das? Nee, wir sollten es verlinken, glaube ich, in den Shownotes. Ne? Die Informationen in der Hilfe bei Google Analytics dazu, wie Nutzer gezählt werden. Das ist nämlich nicht unbedingt so, wie man das auf den ersten Blick erwarten würde.
Genau, also eigentlich ist immer, auch bei Analytics, man denkt immer, man weiß, wie alles geht. Und dann schaut man ein bisschen genauer hin und merkt dann halt, dass es doch gar nicht so einfach ist, wie man dachte. Und bei den Nutzern ist es wirklich so ein Fall, wo man auch sagt, okay, so einfach ist es nicht, wie wir gedacht haben. Also erstmal generell werden Nutzer einfach ja so erkannt, dass ein Cookie gesetzt wird und der einfach sehr lange haltbar ist und dadurch der Nutzer immer wieder erkannt wird. Also auf dem einen Gerät, nicht gerätübergreifend. Und auch wenn man Einstellungen über den Chrome hinweg in mehreren Geräten synchronisiert, wird der Cookie nicht mitgenommen, sondern man ist jedes Mal ein neuer Nutzer mit jedem neuen Browser auf jedem Gerät. Das heißt, es sind also nicht nur Nutzer, die wir erkennen, sondern es sind eigentlich viel mehr Browser-Gerät-Kombinationen.
Genau, also Nutzer kann man sich eigentlich als Cookie übersetzen. Ja? Außer in den wenigen Fällen, wo man in der komfortablen Lage ist, dass ein nennenswerter Anteil der Benutzer sich auf der eigenen Website identifiziert, anmeldet, einloggt, wie auch immer. Dann kann man eben das nutzen, was Google, glaube ich, mit Einführung von Universal Analytics schon eingeführt hatte, wenn ich mich recht entsinne, nämlich halt die Möglichkeit, die User-ID selber zu verwalten. Das heißt, wenn ich weiß, egal mit welchem Gerät der gerade vorbeigekommen ist, der ist bei mir eingemeldet und ich weiß, das ist Nutzer XYZ, dann kann ich diese User-ID, die normalerweise von Google halt in diesem Cookie selber gebildet und verwaltet wird auf jedem Gerät einzeln, kann ich mehr oder weniger überschreiben und sagen, dann ich weiß, es ist Benutzer ABC und also ohne jetzt wirklich irgendwelche persönlichen Informationen da weiterzugeben, sondern man kann sagen, ich kann ihn identifizieren und hier ist eine anonyme Nummer, die hier eindeutig ist in meinem System, das ist die Nummer des Benutzers und benutze die bitte auch dann für deine Berichte in Google Analytics.
Ja, ganz kurz,
ja.
Ganz wichtig dabei ist, es geht nicht darum, ob du ihn identifizieren kannst, sondern ob er es zulässt. Das schreibt Google ein bisschen schwammig in Analytics, wo du es anklicken musst, sondern es ist ganz wichtig, dass man ihn nur, also nur übertragen darf rechtlich, wenn er authentifiziert eingeloggt ist. Das heißt, wenn er auf einen Newsletter-Link klickt und du die E-Mail-Adresse mitgibst und die umwandelst in einen Hash, darfst du es nicht, weil er nicht eingeloggt ist. Also sobald er sich ausloggt, musst du die User-ID wieder aus dem System rausnehmen, weil er dann nämlich nicht mehr authentifiziert bei dir drin im System eingeloggt ist.
Ja, stimmt, das ist ein großer Unterschied. Ne? Also er muss tatsächlich in dem Moment dann auch eingeloggt sein.
Genau, nicht, dass jemand, weil man kann theoretisch halt den User echt viel nachverfolgen, gibt so viele Tricks und so, ist aber halt nicht wirklich legal und darum ist es auch cross-device echt schwierig zu lösen, außer man ist Facebook zum Beispiel oder Google mit dem Google-Konto. Da kann man die schön nachverfolgen. Das nochmal kurz als Einwurf zum Problem dabei bei der User-ID.
Ja, also wenn wir von einem Nutzer sprechen, dann ist das eigentlich in unserer heutigen Welt, ist das irgendwer, der mit irgendeinem bestimmten Device und auf einzelnen Devices nutzen wir vielleicht auch noch verschiedene Browser, also auf einem bestimmten Device mit einem bestimmten Browser, da wo ich den Cookie auch lesen kann, eben kommt und dann entweder zum ersten Mal oder vielleicht eben auch erkennbar als wiederkehrender Benutzer. Das ist heutzutage wahrscheinlich, ich kenne keinen Durchschnitt, aber jeder wird wahrscheinlich so 3,x verschiedene Browser-Geräte benutzen und so muss man die Nutzerzahlen sowieso immer relativ sehen, mit diesem angeborenen Messfehler, weil die Identifizierung von einem Nutzer über die Geräte hinweg eben immer noch ein Problem ist.
Genau, und nicht nur ein technisches, sondern halt auch ein rechtliches Problem.
Ja, wie du gerade ja schon gesagt hast. Oder
Genau.
ja auch, wobei das hat ja eher noch was mit Nutzungsbedingungen zu tun. Ne? Aber in Deutschland ist das sowieso nicht so einfach, einen Nutzer identifizieren zu können und diese Informationen dann eben auch wirklich zu nutzen. Wie du ja gerade schon gesagt hast, ne? Ich könnte ja jemanden, der irgendwann mal angemeldet war, ja, trotzdem eben auch dann irgendwie einen Cookie unterjubeln und ihn anhand von diesem Cookie erkennen, ohne jetzt den Login-Status wirklich zu beachten. Das darf ich aber eben nicht tun.
Genau, und dann ist noch wichtig zu wissen, wenn man die User-ID benutzt, das ist ein komplett eigener Report in Analytics. Man kann Leute mit User-ID nicht mit denen mischen, die keine User-ID haben. Das ist immer ein Report eigens für die Leute mit User-ID.
Genau, und das ist auch ganz selten, also selbst bei Facebook sind es dann eben nicht 100% der Hits, die ich da bekomme, haben eine User-ID. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu diesem ominösen Knopf. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat, aber in den Einstellungen der Property, also einer jeden Property, soweit ich das gesehen habe, ich habe noch keine gefunden, wo das jetzt nicht drin wäre, das scheint irgendwie komplett ausgerollt zu sein. Ohne dass man da viel Wind drum gemacht hat. Gibt es einen Schalter, der heißt jetzt bei mir gerade Enable Users Metric in Reporting, weil bei mir alles Englisch ist. Und bei dir in Deutsch heißt der wie? Ich stelle es gerade mal wieder um, aber.
Genau, bei mir heißt der Messwert Nutzer in Berichten aktivieren. Der Messwert Nutzer wird zu Standardberichten hinzugefügt und die Berechnung dieses Messwerts wird aktualisiert. Und was heißt denn diese Berechnung dieses Messwerts, Markus?
Ja, also ich weiß auch nicht mehr. Als
Ist
sich hinter dem
Magic?
Link, der dabei ist, verbirgt. Und da kann man eben etwas über zwei grundsätzlich unterschiedliche Methoden der Berechnung eines oder der Ermittlung eines Benutzers lesen, wenn es darum geht, welche Zahlen in Reports erscheinen. Aber was sich faktisch ändert, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nicht begriffen.
Ja, auch ganz wichtig, in der Hilfe steht dann drin, dass bei Nutzer und aktive Nutzer unterschieden wird. Also dass das sich geändert hat. Und wir haben es später noch drin, dass es auch Wiederkehrende betrifft. Und das ist halt die Frage. Auf jeden Fall verrät Google uns dann nur, Google Analytics, wie es früher berechnet wurde. Und da wurde halt viel einfach gesampelt. Gerade bei den Nicht-Standardberichten, die dann, wo die Zeiträume geändert wurden, mussten halt viele Daten berechnet werden, weil es da halt Probleme gibt mit dem schnellen Rechnen, wurde da halt gesampelt.
Was dann ja auch vorher schon, unabhängig vom Benutzen jetzt dieses magischen Knopfs oder nicht, dazu auch geführt hat, dass Zahlen teilweise unlogisch erschienen. Ne? Gerade wenn man jetzt sich Zahlen zu neuen und wiederkehrenden Benutzern angeschaut hat, oder noch schlimmer, wenn man Daten auf Tagesbasis erhoben hat, um die nachher irgendwo zu kumulieren und dann kommt natürlich da auch Murks raus, weil ich am einen Tag ein neuer Nutzer sein kann, am nächsten Tag ein wiederkehrender Benutzer und dann kommen natürlich andere Zahlen raus, wie wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum die gleichen Daten eigentlich erhebe. Ne? Also das war sowieso schon vorher ein Problem und wird jetzt wahrscheinlich nicht einfacher werden.
Genau, und nochmal ganz kurz zu dem Problem. Das Problem entsteht dadurch, dass wir die meisten Messwerte in Analytics einfach zusammenzählen können. Seitenaufrufe sind tagesbasiert, können wir jeden Tag zusammenzählen. Aber gerade bei den Nutzern, da müssen halt alle Werte des Zeitraums angeschaut werden und dann geguckt werden, wie oft war denn wieder da. Und dann darf ja nur einmal gezählt werden. Auch wenn er 30 Mal da war oder jemand 10 Mal da, darf dann nur als einmal gezählt werden. Das heißt, ich muss für jeden neuen Zeitraum, den ich einstelle, komplett neu berechnen. Beim anderen muss ich einfach nur Plus zählen. Das reicht. Und das ist das Problem. Und da wurde halt jetzt der magische Algorithmus neu gemacht. Und das ist jetzt weniger als 2% Fehlerrate, behauptet Google, gibt es jetzt dadurch. Und welche Auswirkungen hat das, Markus?
Ja, hast du mich das nicht gerade schon mal gefragt? Ich
Ja,
weiß es
so
noch nicht
ähnlich.
so wirklich. Wie gesagt, ich habe bei einigen eigenen Websites, bei Kunden habe ich das noch nicht getan, weil es ja auch eine Sache auf Property-Ebene ist und deswegen auch gleich alle Datenansichten betrifft. Mir wäre es ja lieber gewesen, aber ich kann verstehen, warum es nicht geht, dass man das mal in der eigenen Datenansicht umstellt, um da auch mal wirklich A, B zu vergleichen. Ging aber halt nicht. Also ist der einzige Vergleich, den ich bisher gemacht habe, ein Vorher-Nachher-Vergleich. Habe mir bestimmte Reports angeschaut, habe mir die Zahlen mehr oder weniger gesichert, habe dann umgestellt und habe mir die gleichen Reports nochmal angeschaut. Und im besten Fall sieht man da halt eine etwas andere Reihenfolge von Feldern. Und da, wo bisher Sessions als primäre Dimension reportet werden, sind es jetzt tatsächlich gelegentlich auch mal User, sodass da sich dann Zahlen zwar ändern, aber in den Übersichten, in den Übersichten zu egal was, zu Verhalten, zu Akquisition, tut sich da eigentlich erstmal gar nichts, außer der Reihenfolge. Hast du mehr feststellen können?
Nee, es ist eigentlich hauptsächlich die Reihenfolge und das behauptet wird, dass in mehreren Berichten es einfach dazukommt als Feld.
Ist das jetzt benutzerzentriertes Reporting in Google Analytics?
So behaupten sie ja. Also so soll ja der Weg sein.
Ja, und würdest du das jetzt bejahen? Also meine Antwort ist eher nein. Also.
Nee, also ich weiß noch nicht genau, was man damit anfangen soll und kann. Also eigentlich ist einfach nur eine Spalte mehr, der Nutzer oder beziehungsweise zwei, dass man Nutzer und neue Nutzer hat. Aber ansonsten hat sich da nicht viel geändert. Wobei es da echt schwierig ist, gerade wenn Sie sagen, Sie haben neu berechnet, für den normalen Analytics-Nutzer, also jemand, der sich so oberflächlich damit beschäftigt, ist halt schon der Nutzer auch schon echt schwer nachzuvollziehen. Gerade, weil der Nutzer ja öfter vorbeikommen kann. Also wir haben dieses Beispiel nochmal ganz kurz, wo die Probleme bestehen. Wenn ich in Akquisition in die Übersicht schaue und die neuen Nutzer mir anschaue und ich zähle alle zusammen, die ich unten in den verschiedenen Kanälen habe bei den normalen Nutzern, dann zähle ich mehr zusammen, als oben sind, weil man ja öfter auftauchen kann als Nutzer. Also ich glaube, dass es für mehr Verwirrung sorgen wird. Oder was meinst du? Oder zählen die Leute das nicht zusammen?
Weiß ich nicht. Da habe ich echt keine Meinung zu. Aber was ich eben erwarten würde, wenn dieses Thema nutzerzentriertes Reporting irgendwo fortgetrieben wird, dass man irgendwann eben auch mal sieht, dass Dinge auch wirklich sessionübergreifend irgendwo angeboten werden. Ne? Das ist im Moment so ein, also den sessionübergreifenden Blick auf den einzelnen Nutzer zu haben.
Ja, da haben wir das Problem, dass wir in der Regel bei vielen Kunden halt oder bei unseren eigenen Websites halt mit dem normalen kostenlosen Analytics arbeiten. In der 360-Version haben wir halt die Trichter und sowas halt tatsächlich sitzungsübergreifend auf User-Ebene. Und da macht es halt schon viel mehr Spaß, dann irgendwelche Filter sich zu bauen, wo dann egal in welcher Sitzung Sachen erfüllt wurden und dann zu gucken, was ist da eigentlich los, wie viel Prozent und so. Also da funktioniert es schon. Da haben wir leider mit dem normalen Analytics nicht ganz so viele Möglichkeiten.
Nee, also der einzige Report, dem ich diese Fähigkeit eben zuspreche, im Jedermanns Analytics, sag ich mal, ist halt dieser Report zum Lifetime-Wert, ne, der auch relativ neu dazugekommen ist. Und der schaut sich naturgemäß den Nutzer sessionübergreifend an. Sonst kann ich zum Beispiel sowas wie einen Lifetime-Wert kaum bestimmen. Es sei denn, dass der ganze Lifetime-Wert wird in einer einzigen Session erwirtschaftet, dann ist das halt so. Aber in der Regel, also im Idealfall, habe ich ja tatsächlich wiederkehrende Nutzer oder in einem Shop auch mal Kunden, die mehr als einmal einkaufen. Und dann ist sowas wie ein Lifetime-Wert relativ wichtig und da finde ich es auch schon ganz gut, dass ich das jetzt auch in der Webanalyse mir zumindest mal grob anschauen kann. Das sind natürlich keine Werte, die so belastbar sind wie das, was aus meinem Backend, aus meinem ERP rauskommt. Aber da ich das eben auch wieder mit anderen Dingen kombinieren kann, finde ich den Blick schon durchaus wertvoll. Ne? Aber ansonsten den sessionübergreifenden Blick auf den Benutzer, dass der im Vordergrund steht, sehe ich jetzt noch nicht. Ne? Dass ich jetzt sowas mir einblenden kann wie, was weiß ich, Sessions pro Nutzer innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder sonst was. Die muss ich mir jetzt im Moment auch noch alle mal selber berechnen eigentlich.
Genau, halt benutzerdefinierte Berichte und da haben wir wieder wahrscheinlich immer noch das Problem mit dem Samplings auf Nutzerebene. Weil ja gerade, wenn wir halt die benutzerdefinierten Berichte mit eigenen Zeiträumen nehmen, wird halt das Sampling schlimmer. Auch wenn die jetzt behaupten, es ist nicht mehr ganz so schlimm, dann werden die Zahlen halt immer merkwürdig.
So ist meine Erfahrung. Wenn ich auf der Basis Zahlen berechne, dann werden die eben auch nicht durchs Berechnen besser.
Genau, wird halt eher schwieriger. Aber die Nutzer wollten es vielleicht.
Entschuldigung, bitte?
Die Nutzer wollten es vielleicht oder Google sagt es, sie wollen dahin. Also ich finde, sie machen halt ein bisschen viel Hype immer um dieses Cross-Device, das, was Knut auch immer wieder anspricht, war ja nicht das erste Mal, dass Knut davon gesprochen hat. Das ist halt was, was Google Analytics schon lange verspricht, beziehungsweise die 360-Suite generell hat einfach gesagt, hey, wir können jetzt Cross-Device und wir können die überall messen und ja, das versprechen die halt immer wieder, aber die Frage ist halt, wie können wir da hinkommen? Und vielleicht ist das so der erste Schritt dahin, aber wie es weitergeht, ist dann halt technisch die Frage. Weil sie wären ja theoretisch in der Lage, es ist ja relativ viele Menschen eingeloggt in ihrem Google-Konto, gerade wenn sie Chrome nutzen oder so, was man sie eigentlich machen könnte, nur nicht darf.
Ja, stimmt. Also ich tendiere ja zu einer sehr vereinfachenden Antwort, ohne das jetzt selber mal ausprobiert zu haben, für wen Cross-Device-Zahlen wichtig sind. Der soll halt irgendwie Facebook Analytics für seine Website nutzen. Also die sind wahrscheinlich, was es darum geht, die Identität über mehrere Geräte hinweg wirklich sicher zu erkennen. Wahrscheinlich auf jeden Fall in den Top 5, wahrscheinlich sogar Nummer 2. Ja, bei dem, was so im Web tummelt. Ne? Also Google wird da vielleicht noch davor stehen, vielleicht, weiß ich nicht. Aber solche Portale mit großer Reichweite und wo die Leute sich in der Regel nicht unbedingt extra wieder ausloggen und wieder einloggen, also wirklich ständig angemeldet sind, die haben natürlich da schon einen riesen Vorteil. Ne? Wenn Google anfangen würde, diesen Login-Status zu nutzen oder wie du gerade schon gesagt hattest, eben zu synchronisieren, wenn ich auf allen Geräten, egal was ich habe, irgendwie mal Chrome verwende und habe da sowieso alles andere synchronisiert, dann ist eben die Frage, darf ich das überhaupt? Also technisch möglich wäre das für Google ja durchaus schon.
Ja, da gibt es ja auch ein Produkt, das ist natürlich dann nicht wieder Analytics und ich frage auch, wie sich das wirklich verhalten wird. Es gibt das Audience Center 360. Mhm. Das soll ja genau sowas machen. Das ist ja das, worauf alle hoffen, dass man damit halt besser auswerten kann. Aber ich glaube, es ist dann halt nicht mehr wirklich Analytics, sondern die Analytics-Daten sind mit drin, werden wieder zusammengezogen, anonymisiert und dann eventuell Auswertung gefahren. Also da werden wir vielleicht auf dem Summit auch noch was drüber erfahren. Bin ich gespannt. Weil das könnte echt nur interessant sein, was man da wirklich mitmachen kann. Und ob es halt wirklich nur Google Ads ist oder noch weitergeht. Und das wäre halt der Weg in Richtung Multi-Device und echtem Lifetime-Value und solchen Sachen. Aber halt dann wieder nur für die 360-Leute.
Ja gut, man kann nicht alles haben, aber man kann alles kaufen. zurück nochmal von Cross-Device auf user-zentriert. Für mich gehört für sowas wie eine userzentrierte Betrachtung der Webanalyse eben auch sowas, dass ich die Customer Journey in Anführungsstrichen eines Website-Besuchers über mehrere Sessions dann irgendwie vernünftig auswerten kann. Will ich das tun in Einzelfällen, ist im Moment meine einzige Lösung, das, was du, glaube ich, auch ganz gerne tust, nämlich dir die User-ID, so wie sie von Google aus dem Cookie kommt, auch als benutzerdefinierte Dimension bei allen Hits mitzusenden, zusammen mit Zeitstempel und was man sonst noch so hat. Also die Client-ID, nicht die User-ID, um genau zu sein. Mhm. Und darüber dann zur Not durch das Einblenden sekundärer Dimensionen über einen längeren Zeitraum sich vielleicht auch noch zusammengepaart mit der Session-ID, dann da Daten anzugucken, detaillierter und auf einen einzelnen Benutzer, der vielleicht irgendwie ein Ziel erreicht hat, zwar anonym, aber dennoch eben irgendwie über seine einzelnen Sessions wiedererkennbar, einen Blick drauf zu werfen, um zu gucken, wie sah es bei dem denn tatsächlich aus. Also wirklich rein zu zoomen in den einzelnen Benutzer. Das geht eigentlich im Moment nur, indem man sich solche Hilfswerte irgendwo hinterlegt, wenn ich das richtig sehe.
Nee, den Nutzer-Explorer gibt's ja auch noch. Selten benutzt, aber halt recht lustiges Spielzeug, finde ich. Unter Zielgruppe Nutzer-Explorer, wo du halt wirklich jeden einzelnen Nutzer nachverfolgen kannst, was der so macht.
Ja, aber kann ich da nicht nur die nachverfolgen, die mir da mehr oder weniger unter verschiedenen Kriterien angeboten werden?
Eigentlich alle mit Client-ID.
Okay.
Ich habe dann noch kein Limit festgestellt.
Dann habe ich aber noch nicht genug genutzt, muss ich gestehen.
Also ich habe da auch relativ wenig mit rumgespielt bisher. Aber ich schaue mal ganz kurz hier auf eine Seite. Da habe ich klicke mal kurz parallel. Da sind alle Nutzer drin, sehe ich gerade. 56.000 habe ich hier so einen Beispielbericht von Kunden. Und ich habe im Nutzer-Explorer auch 56.000. Also wenn du ihn dann wiederfinden kannst, über die Client-ID, wenn du das irgendwie markiert hast, was du vielleicht nicht darf, ich weiß es nicht, dann
Ja, stimmt. Das ist natürlich, der ist dann, gehört auf jeden Fall noch auf diese Liste, ne? Der Reports, die eigentlich dann wirklich den den Nutzer in den Vordergrund stellen und mir genau auch sagen, ich sehe auch sowas wie den Lifetime Value hier sogar, ne? Und über die ganze Lifetime, wie viele Sessions hat er mitgenommen und sonstige Geschichten. Stimmt, das ist nicht uninteressant, habe ich mich zu wenig mit befasst.
Ich habe da bisher auch relativ wenig mitgemacht, weil das für mich schon Richtung qualitative Analyse geht und das eher so, wo ich sage, ja, wenn man mal viel Zeit hat, kann man es machen. Wenn ich ansonsten die großen Zahlen lieber zusammenzähle.
Ja, gut, kann ich verstehen. Haben wir dann alles dazu gesagt, was wir jetzt so dazu sagen können zu dem Thema? Gerade jetzt
ja, im ich glaube,
mit diesem Knopf, ich denke schon. Ne? Also es gibt mit Sicherheit zum Thema User-Centric oder user-zentrierte Webanalyse mehr zu sagen. Aber da können wir vielleicht ja auch mal jemanden zu Wort kommen lassen, der gar nichts mit Google Analytics zu tun hat, sondern mit dem einen oder anderen Tool. Mir fällt da jetzt Piwik ein, wo das Thema ja auch immer gerne im Vordergrund steht.
Du meinst Piwik Pro?
Ja, als
so viel Zeit muss sein,
Piwik Pro, als grundsätzliches Differenzierungsmerkmal halt eben auch zu Google Analytics. Dann können wir uns mal erklären lassen, wie da und welche Auswirkungen das da hat und ob das mehr als ein Marketingthema ist. Ich kann es nicht beurteilen, weiß ich nicht.
Genau, können wir mal nachforschen. Fragen wir einfach mal an. Gut, dann wären wir soweit durch mit dem Ding des Monats.
Ja.
Und hätten jetzt noch Termine.
Das ist gar nicht mehr so viel. Wir haben also von dem heute, was nicht mit dem heute des Erscheinungstermins dieses Podcasts übereinstimmt, also von dem echten heute ausgesehen, noch den 121 Watt Creative Hub in Düsseldorf vor uns. Der wird aber schon vorbei sein oder genau an dem Tag sein vielleicht, an dem wir diesen Podcast veröffentlichen. Es findet aber dann wieder ein neuer statt, am 26.09. in Hamburg, auf den sei hingewiesen. Und ich habe nochmal drin gelassen, jetzt den Google Analytics Summit. Vielleicht können wir jetzt diesmal auch zum letzten Mal darauf hinweisen, am 9.11. in Hamburg. Aber es scheint immer noch ein Early Bird zu geben. Ich habe versucht rauszufinden, wann der endet, konnte ich aber nicht. Das heißt, wer noch keine Karte hat, kann die jetzt immer noch zum Early Bird Tarif kaufen. Stand heute.
Genau, und dann habe ich noch einen Termin reingepackt. Und zwar habe ich letzte Woche eine kleine lustige neue Idee gehabt. Und zwar gibt es ja inzwischen so Hackathons und sowas und ich habe gedacht, wieso sowas mal nicht für Analytics und ich habe es genannt, der kleine Analytics-Basteltag. Die Idee ist, dass man sich einfach mit 5 bis 10 Leuten trifft, einen Samstag lang, jeder nimmt sich ein Thema vor, was er schon lange bearbeiten wollte, vielleicht einen Blogpost nachbauen, was da beschrieben wurde oder eine Funktion in Analytics nachbauen oder mal einen richtigen Report in einem Data Studio bauen, stellt das morgens kurz vor, dann macht jeder so sein Ding den Tag über, fragt vielleicht andere. Man isst Mittag gemeinsam Pizza oder so und dann zum Schluss stellt man vor, was man geschafft hat. Also einfach mal so einen Tag Zeit nehmen, um an dem zu arbeiten, wo man sonst im Alltag nicht zukommt. Wenn du auch da Lust zu hast, dann melde dich doch einfach bei uns über die Facebook-Seite, über einen Kommentar oder wie auch immer. Weitere Infos gibt's in Kürze. Geplant ist das für einen September so ganz grob. Auf jeden Fall nach der Demexco. Genau, Termin wäre auch noch Demexco. Gehst du hin, Markus?
Ja, ich habe die große Investition auf mich genommen, die 99 Euro bezahlt und gehe hin, nicht wirklich in der Hoffnung, dass es da jetzt irgendwie übersichtlicher wird. Also ich glaube nicht, dass sich das großartig auf das Besucheraufkommen da niederschlagen wird, dass es jetzt keine kostenfreien Karten mehr gibt. Damit unterstelle ich natürlich den meisten Leuten, die beim letzten Mal da waren, dass die wirklich was mit der Demexco anfangen konnten und nicht da gewesen sind, um Kugelschreiber und Taschen mitzunehmen und nach Luftballons und Fußbällen
Becher, zu fragen. Du meinst Becher.
Becher, Tassen, was alles, was man irgendwie stimmt, mitnehmen kann. Ja. Wir werden sehen. Also ich bin so ein bisschen gespannt. Aber ich habe auch jetzt schon wieder so ein paar Termine gemacht. Insofern ist das auch zu verantworten, den Tag da zu verbringen.
Genau, ich werde auch da sein. Mal gucken, was da los ist. Richtung E-Commerce ein bisschen was gucken. Ich glaube, Spryker macht relativ viel. Da bin ich gespannt. Das ist ja der Podcast mit der Kassenzone. Darum, das ist schon sehr interessant, was da los sein wird, auch an Vorträgen dieses Jahr und auch an den Ständen. Also ich bin auch gespannt, ob es voller ist als letztes Jahr oder nicht und wie auch die Messestände, Messepartys sind, ob man da irgendeinen Unterschied merkt zum letzten Jahr, weil da war es dann echt wirklich voll.
Ja, davon können wir dann ja vollmundig in der nächsten Ausgabe erzählen. Die werden wir ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erst nach der Demexco dann aufnehmen.
Genau, und wenn wir den kleinen Analytics-Basteltag machen, können wir überlegen, ob wir dann auch live den Podcast aufnehmen mit Publikum mal. Können wir uns alles überlegen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Jobs-Bereich. Da wurde uns keine zugeschickt, aber ich wurde angerufen, das muss ich mal kurz erzählen, ich wurde vorgestern angerufen von so einer Personalvermittlungsfirma und die haben keinen Webanalysten gesucht oder keinen Digitalanalysten, sondern die haben einen Tech-Manager gesucht. Und da habe ich mir gedacht, also können die einfach bei Google fragen, die haben so einen Tech-Manager, der ist auch kostenlos, können sie den einfach nehmen. Ne? So viel dazu. Also ich glaube, der Beruf des Tech-Managers gibt's noch nicht, oder Markus?
Nein, aber wir hatten ja schon mal einen Head of Tagging. Das Thema hatten wir ja schon mal. Wenn's, genau. Darum geht, einheitliche Kampagnen, also Kampagnenquellen und Kampagnenmedium-Angaben in UTM-Parametern zu übergeben, ist es keine schlechte Idee, da irgendjemandem den Hut aufzusetzen. Der ist dann der Head of Tagging. Den könnte man ja eigentlich dann auch Tag-Manager nennen.
Nee. Tag-Manager wäre dann ja unterhalb des Head of. Der Manager ist ja meistens dann die Position.
Ja, unter. Ja, Tag-Manager ist C-Level, ne? Ist klar. Stimmt. Genau.
So, okay.
Genug dazu. Dann hatte ich noch die tolle Idee, etwas einzuführen, was es vielleicht im nächsten Monat nicht mehr geben wird, sondern nämlich den Gruß des Monats. Ich dachte, man könnte auch einfach mal immer freundlich jemanden grüßen.
Und jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Wen grüßt du denn?
Mein Gruß des Monats geht an den Alexander Holl, weil ich mich furchtbar freue, am Dienstag auf diesen 121 Watt Creative Hub in Düsseldorf.
So, sehr schön.
Ist schon raus. Das war's schon.
Ja, vielleicht kommt ihr auch mal als Gast unseren Podcast.
Ja, schauen wir mal.
Das kann ich mir mal. Können wir uns mal anschauen.
Du bist doch genau, auch dabei, anhören. Oder?
Am Dienstag. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber da ich jetzt schon von mehreren Leuten gefragt wurde, habe ich gedacht, werde ich wohl wahrscheinlich hinfallen, wenn ich das irgendwie einrichten kann. Aber ich dachte, das ist Mittwoch. Aber Dienstag, okay, kriege ich auch hin. Mittwoch geht doch gar nicht. Gut, laut gedacht, zu viel geredet. Zeit
überreden einfach.
Genau, der Mike ist auch da.
Aber der wird wieder überreden, in seine Sendung zu kommen. Das hilft uns ja nicht weiter.
Nee, Alexander hatte mich auch schon gefragt, wegen als Podcast-Gast bei uns.
Na gut.
So, okidoki. Dann sind wir jetzt soweit durch. Dann
Blick auf die Uhr, boah, wir waren aber schnell. Wir könnten jetzt noch irgendwie einen Witz erzählen oder zwei.
Nee, wir sind super in der Zeit. Ja. Wir sind super in der Zeit. Wir haben alles gesagt. Dann ist jetzt wichtig, Feedback gibt es wie immer entweder, ganz wichtig, man kann uns mit uns sprechen. Also man kann uns einfach ansprechen. Wenn ihr uns seht, sprecht einfach mit uns. Wir beißen nicht. Und genau. Und dann Bewertungen auf iTunes sind immer sehr gerne gesehen. Das ist auch gar nicht so schwer, wie immer alle behaupten. Immer sagen alle, auch die anderen Partner sagen immer, oh, das ist so schwierig, uns zu bewerten auf iTunes und so. Nee, das ist total einfach. Ihr geht einfach in die Shownotes rein, klickt auf den Link und dann öffnet sich iTunes bei euch. Und dann einfach ganz viel Sterne geben und einen netten Kommentar schreiben. Und dann habt ihr es geschafft.
Ja, wir sagen das zwar immer, aber ich glaube nicht, dass da viel passiert ist, ne, in den letzten Wochen und Monaten.
Das ist, ich wollte auch gerade sagen, ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. So. Wir haben jetzt wie viel Kundenrezensionen?
Ich glaube, das ist ja immer noch auf 13 oder sowas genagelt.
Wir haben wahrscheinlich nicht mehr Hörer, 13, das wird das Problem sein.
Alle 13 Hörer haben uns leider schon bewertet, dummerweise. Fragt eure Tanten, Onkels. Die müssen das nicht wirklich hören, die müssen das nur liken. Okay, liken auch gerne auf Facebook, wo man uns auch mit Kommentaren beballern kann, die wir aber am allerliebsten bei den Shownotes auf termfrequenz.de haben. Das ist für uns am übersichtlichsten. Und wir werden da inzwischen sogar benachrichtigt. Das heißt, wir können auch nichts mehr verpassen.
Genau, und auf Soundcloud kann man uns auch hören. Und Mails. Genau,
das haben auch tatsächlich eine zweistellige Anzahl von Leuten getan mit der letzten Sendung. Ich bin
angehört.
Überrascht. Ja, die haben das offensichtlich angehört, ja. Oder zumindest mal kurz eingeschaltet. Da gibt's da so einen Counter. Und da ich eben mal kurz da war, um zu schauen, ob es da irgendwas an Feedback gab, habe ich zumindest gesehen, dass es jemand da gehört hat. Also es lohnt sich tatsächlich offenbar, den Kram auf Soundcloud auch zu veröffentlichen. Also machen wir es weiter.
Ich habe gerade geguckt, 16 Mal abgespielt.
Ja, guck doch mal.
Das ist 100% mehr als die vorletzte Folge.
Ja. Jetzt wissen wir auch schon, dass wir noch mindestens 3 Hörer haben und die uns noch nicht bewertet haben auf iTunes.
Genau, darum. Okay.
So, genug Analyse betrieben.
Wenn noch irgendwas ist, könnt ihr schreiben an podcast@analytrix.de. Und ansonsten bin ich jetzt raus.
Ja.
Und du?
Ich eigentlich auch. Ja, nochmal, wie gesagt, die E-Mail diesmal vielleicht auch wirklich gerne nutzen zum Thema Filter kopieren, so wie es in den Shownotes verlinkt beschrieben ist. Bei wem es geklappt hat, der schickt mir bitte unbedingt oder uns unbedingt an podcast@analytrix.de eine Erfolgsmeldung. Und dann lohnt
oder
es sich vielleicht
vorbei tatsächlich. Oder vorbei mit einem Stück Kuchen oder so.
Das ist noch viel besser. Na? Okay, dann soll es das gewesen sein. Wir wünschen beide schöne grobe 4 Wochen. Vielleicht werden es auch
Genau.
fünf jetzt bis zum nächsten Podcast, aber wir werden auf jeden Fall wieder dabei sein mit einem neuen Ding des Monats. Das werden wir noch ausfechten, welches das sein wird. Und wir freuen uns drauf und wir freuen uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Wir wären dann fertig. Dankeschön.
Genau. Bis dann. Ciao.